Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Vorschau auf die Saison 2025-2026 und wir sind im Westen angelangt. Die Central Division ist die Division, auf die ich als erstes schaue in der Western Conference, und da fange ich an mit den Chicago Blackhawks, weil die sich 1927 zum allerersten Mal für die Playoffs in der NHL qualifiziert haben. Das einzige Original Six Team der Western Conference, sowieso ganz interessant die Verteilung. Wir haben ja in dem Fall dann 4 Original Six Teams in der Atlantic, dann noch ein Original Six Team, die Rangers in der Metropolitan, und das 6. Original Six Team, die Chicago Blackhawks, dann wie gesagt als einziges im Westen. Bevor wir allerdings bei den Blackhawks so ein bisschen schauen, was die gemacht haben, was im Sommer passiert ist und wie die Prognose für die neue Saison ist, möchte ich mich natürlich mal wieder bedanken. Was heißt natürlich? Natürlich ist das nicht, auch nicht selbstverständlich, aber ich finde es ganz toll. Und zwar haben Daniel und Stefan was eingezahlt in den Topf. Vielen, vielen Dank an euch beide dafür. Und wer da auch was mit einzahlen will, wer vielleicht ein Abo auch machen möchte über Steady, der kann das Ganze dann eben sich im Outro anhören. Da sind die Informationen kompakt und gebündelt in den Shownotes auch. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer, info@sportpassion oder die anderen Social-Media-Kanäle. Die Chicago Blackhawks 2024-2025, was hatten sie zu bieten? Sie waren das zweitschlechteste Team der NHL, nur die San Jose Sharks, die waren noch schlechter. 61 Punkte waren es nur für die Blackhawks, das war Platz Nummer 8. In der Central Division, ich habe es schon erwähnt, Platz 15 von 16 in der Western Conference. Also mal wieder eine Saison am Ende der Tabelle, und das ist eben auch etwas, was die Zahlen deutlich unterstreichen. Bei den Toren, da waren sie auf Platz 26, 224 Treffer, die Gegentore 292. Das ist Platz 31 gewesen, da waren auch lediglich die San Jose Sharks schlechter. Die Blackhawks hatten bei 5 gegen 5 den schlechtesten Corsi-Wert, nur 44,09% als Corsi-Wert. Was ich viel schlimmer finde, ist noch, sie hatten beim Anteil der Torchancen auch den schlechtesten Wert, und zwar nur 41,67% bei den Torchancen. Die Schussquote zum Beispiel, die war mit 9,19% auf Platz 15 gar nicht so schlecht. Die Fangquote Platz 27, naja, auch nicht besonders gut. Was erstaunlich ist, in dem Fall muss man dann wirklich sagen, ist das Powerplay gewesen. Das lag tatsächlich auf Platz Nummer 7 und damit ja wirklich im oberen Drittel ein Top-Wert. Penalty-Killing war Platz 14, also auch das war nicht so schlecht, nur was man da eben sagen muss, wenn sie bei 5 gegen 5 so schlecht sind und wenn es eben auch relativ wenig Strafzeiten gibt, da muss ich mal schauen. Ich habe hier auch irgendwo in meinen gesammelten Statistiken, also das mal so als Side-Fact, ich kopiere mir aus verschiedenen Seiten die Statistiken zusammen, weil es tatsächlich keine Seite gibt, keine einzelne Seite gibt, wo jetzt alles das mit drin ist, was ich vielleicht an Infos auch gerne hätte. Ich kopiere mir dann so Sachen rein hier wie Takeaways, da sind Checks mit drin und so weiter. Und da muss ich erstmal gucken, genau, Penalty Minutes gegen, genau, da waren sie auf Platz 5, also die 5 wenigsten Strafzeiten haben sie bekommen, die Blackhawks. Die Gegner haben auch nicht so viele Strafzeiten, die 6 wenigsten Strafzeiten bekommen. Also das erklärt dann eben auch so ein bisschen, dass sie wenig Unterzahl- oder Überzahlsituationen hatten, insgesamt gesehen, und damit diese beiden vermeintlichen Stärken, die sie ja dann eben dort haben, nicht ausspielen konnten. Was eklatant ist und was aber eben auch dann sozusagen das unterstreicht, was die anderen Zahlen machen, ist das Schussverhältnis. Sie hatten nur 24,5 Schüsse pro Spiel. Die Blackhawks haben dagegen knapp 32 oder 31,1 zugelassen, nicht knapp 32, ein bisschen über 31. Und die eigenen Schüsse, das war das Schlechteste in der NHL. Platz 2, die Schüsse des Gegners, das war das Drittschlechteste. Und das Verhältnis zwischen eigenen Schüssen und den Schüssen des Gegners, da waren sie die schlechteste Mannschaft. Also durchweg wirklich, wirklich furchtbare Zahlen, das muss man schon sagen, bei den Chicago Blackhawks. Und mal wieder eine Saison, wo sie eben teilweise gar nicht konkurrenzfähig waren. Jetzt muss man natürlich sagen, die Blackhawks sind ein Team im Rebuild, deswegen ist da immer ein bisschen Vorsicht geboten. Das ist ja vielleicht auch in Anführungsstrichen so ein bisschen Absicht. Nur, ich glaube schon, dass sie sich wesentlich mehr erhofft hatten, was einfach die Leistung und die Konkurrenzfähigkeit betrifft. Es gab Veränderungen erstmal während der Saison. Es war so, dass Luke Richardson im Dezember entlassen wurde. Dann war es so, dass Anders Sørensen übernommen hat. Der hat 56 Partien bekommen, hat aber auch nicht so überzeugt. Wobei ich jetzt sagen muss, das wird eher nicht an ihm gelegen haben, sondern einfach an der Qualität des Kaders. Und jetzt ist Jeff Blashill derjenige, der beauftragt wird, den Rebuild zu gestalten. Blashill war jetzt im Coaching-Staff der Tampa Bay Lightning. Er hatte vorher schon mal die Detroit Red Wings betreut. Das war allerdings auch zu einer Situation, wo die gerade ja in den letzten Zügen ihrer Playoff, ich glaube 25 Jahre oder 27 Jahre Playoff-Qualifikation waren. Das heißt auch ein Team, was ein bisschen auf dem absteigenden Weg war. Und jetzt die Chicago Blackhawks, die sind ganz unten, das muss man so deutlich sagen. Und ja, das wird eine schwierige Aufgabe für Jeff Blashill und da muss man schauen, ob er da ja mit seinem Team die Kurve kriegt. Was haben sie gemacht im Sommer? Erstmal gab es ein paar Abgänge. Cole Gutman ist weg in Los Angeles, Joe Valeno ist in Montreal, Patrick Maroon und Alec Martinez, die haben beide ihren Rücktritt erklärt. Philipp Kurashev ist mittlerweile in San Jose. Und Ilya Safonov ist bei den Vancouver Canucks. Es kamen Andrei Burakovsky aus Seattle, Sam Lafferty, der hat bei den Buffalo Sabres gespielt in der letzten Spielzeit, und Dominik Toninato, der war bei den Winnipeg Jets zumindest für 5 Partien aktiv. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Was hatten sie noch gemacht? Oder beziehungsweise wo kann man vielleicht ein bisschen auch in die individuellen Spieler mit reinschauen? Welche Leistungen waren ganz gut? Natürlich geht der Blick immer wieder auf Connor Bedard, was in Anführungsstrichen unfair ist, denn er ist eben immer noch sehr, sehr jung. Er ist immer noch ein Spieler, der sich in einer Entwicklung befindet, der noch nicht da ist mit 20 Jahren, wo vielleicht andere Akteure sind, aber trotzdem wird er eben immer wieder so beobachtet. Er hatte 67 Punkte in 82 Partien, das sind 23 Tore gewesen, das ist sicherlich nicht schlecht, das ist aber nicht das, was man sich von einem Franchise-Player in Anführungsstrichen erhofft hat. Und wenn wir auch ein bisschen reinschauen, dann ist es im Grunde ein Schritt zurück gewesen. Er hatte in der Spielzeit zuvor 68 Partien absolviert und da 61 Punkte, in den 68 zum Beispiel auch 22 Tore gemacht. Und jetzt hat er immerhin 14 Spiele mehr gehabt, aber nur ein Tor mehr. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, das ist wie ein bisschen wie beim Huhn und dem Ei, was ist denn sozusagen das Erste gewesen, was ist die Ursache für die Probleme? Und ich denke, das ist nicht konkurrenzfähig war, zumindest in vielen Spielen nicht. Und das Bedard dann trotz all seiner Klasse auch nicht alleine dort die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, ein McLean Celebrini in San Jose, der hat vielleicht auch ein bisschen besser gespielt, das wirkte alles ein bisschen besser. Das mag zum einen sein, zum anderen hatte ich aber das Gefühl, und das sind jetzt alles natürlich subjektive Sachen, dass die Situation in San Jose einfach viel positiver war als das, was bei den Blackhawks passiert ist. Letztes Jahr, aber auch das Jahr davor. Wir hatten die Corey Perry-Geschichte mit dabei. Wir hatten auch andere Dinge. Wir hatten den Trainerwechsel und so weiter. Und das wirkt alles sehr, sehr unruhig. Das wirkt alles so, als ob die Blackhawks immer noch nicht so genau gefunden haben, den richtigen Weg, wie sie da rauskommen wollen aus dieser Situation eben aus dem Loch, was sie sich ja teilweise dann eben auch selber gegraben haben, dadurch, dass sie viele Spiele abgegeben haben, dass sie eben einfach ja Connor Bedard haben wollen, dass sie getankt haben, um diesen Nummer 1 Pick zu bekommen. Jetzt haben sie den Spieler, aber sie haben extreme Probleme, einen Kader drumherum zu stellen, der zum einen ihm die Chance gibt, besser zu spielen und zum anderen eben auch insgesamt bessere Leistungen erzeugt. Es ist fatal für junge Spieler, wenn sie in einem Umfeld aufwachsen, sportlich gesehen, was so erfolgslos ist wie die Chicago Blackhawks in den letzten Jahren. Und ich finde, das merkt man bei einigen der Akteure, man merkt es bei Bedard, man merkt es teilweise an den Reaktionen im Spiel, wie frustriert er ist. Ich finde aber auch, das kann man ablesen, zum Beispiel, glaube ich, auch bei einem Lukas Reichel, der immer noch stagniert in seiner Entwicklung, wo immer noch wieder, auch in diversen Vorschau-Prognosen jetzt auf die nächste Saison, die Kollegen in Nordamerika erwarten, dass er einen nächsten Schritt geht. Und wenn man sich das Ganze eben anschaut, er hatte 22 Punkte in 70 Partien, 8 Tore, 14 Vorlagen. Wie gesagt, aller Ehren wert. Auf der anderen Seite, das, was man ihm zugetraut hat, ist das noch nicht. Sondern da würde ich eher sagen, man hätte mit dem Doppelten an Zahlen gerechnet. Und das ist eben der Punkt, dass er dort zum Beispiel auch stagniert hat, jedenfalls in der letzten Saison. Dann ist es auch so gewesen, dass sie ein paar andere Spieler mit hochgeholt haben, dass auch da vielleicht so ein Stück weit etwas gefehlt hat. Aber ich muss eben sagen, es ist auch ein Stück weit unfair gewesen, gegenüber den jungen Spielern da solche Leistungen zu erwarten und gute bis sehr gute Leistungen zu erwarten. Wenn wir weiter schauen, Ryan Donato, der hat 31 Tore gemacht, der war Top-Torjäger in der letzten Saison und hat sich damit ja auch einen schönen Vertrag jetzt. 4 Jahre, 4 Millionen, Toivo Teravainen, der hatte 58 Punkte, 15 Tore. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sage, naja, Mensch, da hätte ich mir vielleicht doch ein Stück weit mehr von ihm erwartet, ein Stück weit mehr Produktion. Einfach auch, dass er die jungen Spieler mit unterstützt. Der ist ja auch hoch und runter im Line-up. Ich meine, 15 Tore sind nicht schlecht, aber er hat schon mal 25 gehabt. Und wenn du im Prinzip, sage ich jetzt mal, grünes Licht hast und im Grunde so spielen kannst, wie du willst, in Anführungsstrichen, und du hast relativ viel Spielzeit auch, dann hätte ich eben da schon eher Karrierebestleistungen erwartet. Man sagt ja immer so gute Statistiken bei schlechten Vereinen. Ja, warum denn nicht? Also ich meine, das wäre ja etwas gewesen, was für ihn durchaus auch möglich gewesen wäre. Tyler Bertuzzi, 23 Tore in 82 Partien, 46 Punkte hat er insgesamt gemacht. Auch bei ihm, ja, die 23 Tore, die sind nicht schlecht, aber er hatte eben auch schon mal 30. So, zum Beispiel unter Jeff Blashill, vielleicht ist das auch ein Grund gewesen, warum sie ihn dann geholt haben. Dann, wobei ich nicht weiß, ob er in der Saison noch unter Blashill gespielt hat, aber ob das im Vorjahr war, müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube, das hat sich gerade so überschnitten. Ja, dann hast du Veteranen dabei wie Nick Foligno, wo man erwartet auch, dass er unterstützt, 15 Tore bei ihm, sind wahrscheinlich das Maximum. Du hast Ilya Mikheyev, der mit 20 Toren auch solide was geleistet hat, aber jetzt auch in der nächsten Spielzeit sich einen neuen Vertrag erspielen muss. Also auch da muss man ein bisschen abwarten. Natürlich haben sie sich selber geschwächt, zum Beispiel dadurch, dass sie einen Seth Jones hinten abgegeben haben in der Abwehr, wobei der jetzt auch nicht mehr so wirklich motiviert wirkte. Jemand, der vielleicht einer der Gewinner war im letzten Jahr, das ist Frank Nazar gewesen, denke ich, mit 12 Toren in nur 53 Partien. Also da ist schon was möglich, wenn der jetzt die komplette Spielzeit absolviert, wenn er 82 Spiele, naja, sagen wir mal 70 plus Spiele machen kann, ist ja immer auch eine Frage, wie gesund sind die Spieler, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der auch die 20 Tore knackt und dass er sich einfach festspielt als Center auf der zweiten Center-Position. Und das wäre sehr, sehr wichtig, eben entsprechend für die Blackhawks, dass sie da auch gleich so eine Kombination haben, Bedard und Nazar, ob Bedard jetzt immer, Connor Bedard auch immer die Center-Position spielt, kann man auch so ein bisschen offen lassen, aber das wäre, glaube ich, etwas, was in der nächsten Spielzeit ihnen wirklich weiterhelfen könnte. Sie hatten auch Taylor Hall da, auch der ist ja jetzt weg, also ne, es lag jetzt nicht immer nur an den Spielern, die direkt da sind, aber trotzdem ist es eben so gewesen, dass da einige Leistungen nicht so wirklich gepasst haben bei den Chicago Blackhawks. Dann, was habe ich mir noch notiert? Natürlich muss man das Thema Torhüter ansprechen. Da war es so, dass sie Arvid Soderblom als denjenigen hatten, der die meisten Spiele hatte. Der hatte eine Fangquote unter 90%, Gegentorschnitt über 3. Peter Mrazek unter 90%, fast 3,5 als Gegentorschnitt. Spencer Knight unter 90%, die Spiele, die er noch gemacht hat, die 15. Gegentorschnitt über 3. Und Drew Commesso auch jeweils, der hatte sogar unter 85% Fangquote und auch 3,36 als Gegentorschnitt. Also die Torhüter, die waren richtig schlecht, aber sie haben jetzt die Hoffnung, dass Spencer Knight vielleicht zum allerersten Mal in seiner Karriere sich die Position als Starter nicht nur erspielen kann, sondern dass er die auch nutzen kann. Bisher war er immer jemand, der als Backup gut funktioniert hat, der ja auch in Florida einen Stanley Cup mitgewonnen hat als Backup. Er hat noch nie mehr als 32 Partien gemacht. Und das wird jetzt seine Feuertaufe im Prinzip mit nur 24 Jahren, das muss man auch sagen. Und auch da ist es vielleicht ein Punkt, wo man sagen kann, Mensch, die Blackhawks, wenn sie da jetzt Glück haben, wenn Spencer Knight wirklich den Schritt macht als Starter, dann ist er mit 24 ja auch in einem wirklich guten Alter, was ein Stück weit dann auch zu den anderen passt. Und wenn ich eine Sache mir anschaue, er hat zwar schlechte normale Zahlen gehabt, also klassische Zahlen, aber Goal Save Above Expected, da lag er mit plus 6,9 gar nicht so schlecht, aber da muss ich natürlich einschränken, ein Teil dieser Spiele, ein großer Teil dieser Spiele, war eben nicht in Chicago. Also das ist eben so ein Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss, wo er entsprechend dann die Zahlen geschönt hat. Und ich sehe gerade, das ist mir nämlich eben hier unterlaufen, er hat ja gar keinen Stanley Cup gewonnen. Er ist vorher weg gewesen und letztes Jahr ist er getauscht worden. Also sorry dafür, dass ich das jetzt eben gesagt habe bei Spencer Knight. Aber er hat zumindest so ein bisschen, glaube ich, die Kultur auch mitgenommen. Natürlich ist das was anderes, wenn du dann den Namen da drauf hast auf dem Stanley Cup. Aber er hat zumindest gelernt. Er hat von einem Bobrowski gelernt. Er hat gesehen, wie die anderen sich im Lockerraum verhalten. Und auch das ist etwas, wo er als junger Spieler trotzdem ein Vorbild sein kann und etwas reinbringen kann, was den Blackhawks wirklich ein Stück weit fehlt anscheinend. Und da wäre es schon sehr, sehr gut, wenn er da einfach nochmal helfen kann, um dort eben entsprechend positivere Stimmung auch mit reinzubringen. Die Blackhawks haben theoretisch ganz, ganz viel Salary Cap Space, um sich zu verstärken. 18,6 Millionen. Das Problem ist ganz einfach, dass die Spieler, die sie haben wollten, nicht dorthin gehen wollten. Sie wollten ja auch gerne mitmachen. Bei einem Rantanen, es hieß bei Mitch Marner, wir schmeißen ihn zu. Bei John Tavares, bei Brad Marchand, überall, wo prominente Free Agents waren, und die Chicago Blackhawks haben die Möglichkeit gehabt, theoretisch zu sagen, hier komm, ein Jahresvertrag, zwei Jahresvertrag, viel, viel Geld, hier kannst du hier verdienen, und keiner dieser Free Agents ist auf den Markt gekommen, keinen konnten sie sich holen, und das ist eben eines der Probleme auch gewesen. Sie haben die Mannschaft nicht wirklich verstärken können. Wenn wir nochmal einmal schnell durchs Lineup gehen, dann ist das auch nicht wirklich beeindruckend. Connor Bedard vorne, ja, als Center, wie gesagt, solide. Ich hoffe, dass er irgendwie so auf einen Punkt pro Spiel kommt in der Saison. Ryan Donato als Flügelspieler, habe ich erwähnt, hat sich mit einer Karrieresaison einen guten Vertrag erspielt. Andrei Burakovsky ist ein guter Spieler, auch das gar keine Frage. Nur bei Burakovsky hast du auch wieder das Fragezeichen, der ist übrigens Topverdiener aktuell zusammen mit Tyler Bertuzzi. Du hast die Frage, wie gesund ist der? Wie viele Spiele macht er dir? Wenn ich einfach die letzten Jahre mal reinschaue, also er hat in der Saison, wo die Avs den Stanley Cup gewonnen haben, da hat er 80 Spiele gemacht, danach stehen hier 49, 49, gut, letztes Jahr waren es 79, das ist okay, aber da waren es dann auch nur noch 10 Tore im Gegensatz zu den 20 plus, die er auch schon mal gemacht hat. Also auch da muss man wieder so ein bisschen schauen und abwarten, wie der sich einfindet, wie gesund ist er und wie motiviert ist er auch, in so einem Team mitzuspielen, wobei die Situation in Seattle ja jetzt auch nicht megamäßig überragend war. Das muss man ja an der Stelle dann auch nochmal deutlich sagen. Zweite Reihe, habe ich erwähnt, Frank Nazar als Center, das ist gut. Daneben Toivo Teravainen und Tyler Bertuzzi. Ja, Bertuzzi ist schneller Spieler, kann man sicherlich gut einsetzen. Bei Teravainen erwarte ich auch nochmal einen Schritt nach vorne, wobei auch da wieder die Frage ist, naja, war es das vielleicht dann doch mit der Entwicklung bei ihm? Dritte Reihe hier, Foligno, Dickinson, Mikheyev, vierte Sam Lafferty, Landon Sluggard und Oliver Moore. Da merkt man übrigens, Lukas Reichel taucht hier jetzt nicht auf. Ich weiß nicht, ob er nicht auftaucht, weil er verletzt ist oder ob sie ihn tatsächlich in dem Depth-Chart aussortiert haben. Ich schaue mal einmal rein, wie das aussieht, was hier Puckpedia als Depth-Chart sieht, ob er da wenigstens auftaucht oder ob er wirklich in der Einschätzung in Nordamerika von den Kollegen so weit runtergerückt ist, dass er nicht mal mehr in den Reihen mit dabei ist. Nö, und auch bei denen taucht er hier nicht mit auf. Bei den Forwards, bisschen ungewöhnlich, warum er jetzt hier komplett nicht mit dabei ist. Gut, müssen wir abwarten. Weiß ich jetzt nicht, ob es da eine Veränderung gab, die ich noch nicht mitbekommen habe. Kann natürlich auch sein, dass er da irgendwo rausgerutscht ist. Ach, hier steht Pressbox, da ist er. Ja, das wäre natürlich fatal für ihn. Wobei hier steht ein Sternchen mit dran, undisclosed day-to-day. Okay, das ist, glaube ich, die Auflösung dafür, dass er jetzt da im Lineup nicht mit aufgetaucht ist. Na gut, also die Stürmer beeindrucken keinen wirklich in der NHL. Das ist einfach nicht gut. Und da werden die Blackhawks auch wieder Probleme haben, Tore zu schießen. Und das ist dann eben auch wieder die Herausforderung für einen Connor Bedard. Er kann dann nicht alleine die Show schmeißen bei den Chicago Blackhawks. Das funktioniert an der Stelle dann einfach nicht. Dann haben wir die Abwehrspieler Alex Vlasic. Ja, der Neffe, glaube ich, von Marc-Eduard Vlasic von den San Jose Sharks. Und Sam Rinsel zusammen vorne als erstes Verteidigerpaar, ja, ne, also Vlasic, ja, der wird sich entwickeln, der wird da sich auch festspielen, aber ansonsten ist das eben mit Sam Rinsel auch sehr, sehr viel Unerfahrenheit. Der Einzige, der älter ist als 24 in der gesamten Abwehr, das ist Connor Murphy und der ist eben auch ein Trade-Kandidat, weil der Vertrag ausläuft. Also da merkt man schon, die Blackhawks werden hinten die, glaube ich, mit Abstand unerfahrenste Abwehr aufs Eis stellen in der gesamten NHL. Und ich glaube, dass das eben Spencer Knight auch nicht besonders zugutekommt, wenn du da hinten diese Spieler hast. Sie werden sicherlich händeringend versuchen, irgendwie noch vernünftige Verteidiger zu finden. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch schauen, du willst ja keinen dauerhaft als Blockade sozusagen da hinsetzen für einen deiner jungen Spieler. Aber wenn du eben siehst, die sind 19, 21, 21, 24, 22 und 23, bis auf Connor Murphy und Vlasic ist mit 24 dann auch schon der erfahrenste mit. Ja, also das wird schwierig werden. Wenn ich hier sehe, White Kaiser, Artyom Levchunov und Ethan Del Mastro und Connor Murphy stehen hier auch mit drin. Ich glaube, auch das ist erstmal dadurch bedingt, dass der ein oder andere hier eine Injury hat. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass die Aufstellung so lauten wird bei den Chicago Blackhawks. Ja, aber das wird interessant, das Thema im Tor. Spencer Knight soll die Nummer 1 werden, dahinter Laurent Brossoit und Arvid Soderblom. Auch die Möglichkeit, dass einer von den beiden vielleicht irgendwann nochmal wieder weggetauscht wird. Ich meine, Torhütermarkt, okay, auf der anderen Seite ist Chicago ja jetzt nicht wirklich ein Team, wo du dich empfehlen kannst als Torhüter. Also ist auch die Frage, ob da irgendeines der besseren Teams dann zuschlägt, weiß ich nicht. Übrigens, Fun Fact, die 18,6 Millionen sind schon mit eingerechneten 2,5 Millionen, die sie noch bis 2030 für Seth Jones hinblättern, der ja jetzt fröhlich in Florida auf dem Eis steht. Also, die Blackhawks sind vielleicht das schlechteste Team der Liga. Sie sind auf jeden Fall in einer Abwärtsspirale, aus der sie sich bisher noch nicht befreien konnten. Bei Prospects, ich habe es jetzt gar nicht groß aufgeführt hier. Ich meine, ihr habt die Namen eben schon gehört. Levchunov dabei, Sam Rinsel, Kevin Kocinski, Louis Crevier ist ja im Prinzip auch noch, Nolan Allen, White Kaiser ist ja auch noch eine Art Prospect, wenn man es so sehen will. Vorne Frank Nazar, Connor Bedard, natürlich klar. Sie werden auch noch hinten bei den Minor League-Spielern auch noch ein paar haben. Ich weiß nicht, Frondell eher nicht. Weiß ich nicht, ob ein Ryan Green mal spielt, Oliver Moore, da sind ein paar Spieler mit dabei, bei den Verteidigern Ryan Mast, Dmitry Kuzmin, Ethan Del Mastro wurde eben schon genannt, Tage Harding. Das sind alle Spieler, die vielleicht mal mit reinschnuppern oder die sie vielleicht einfach auch mal mit reinschnuppern lassen, weil es egal ist für die Chicago Blackhawks. Natürlich kann man sagen, auch in diesem Jahr wird es wieder um einen sehr, sehr hohen Draftpick gehen. Das ist gar keine Frage. Nur es wird auf die Dauer belastend werden für Connor Bedard und auch für andere. Und die Blackhawks müssen echt zusehen, wie es weitergeht. Es sei daran erinnert, Connor Bedard hat nur noch dieses Jahr Vertrag. Natürlich ist er danach Restricted Free Agent und sie werden ihm einen neuen Deal anbieten. Aber ich glaube, der lässt sich dann auch schon ein bisschen Schmerzensgeld geben für das, was er da jetzt so die ersten zwei Jahre in der NHL ertragen musste. Also im Moment üble Situation in Chicago, was das Sportliche betrifft. Drumherum gab es auch nochmal ein paar Unruhen, habe ich aber jetzt für die Sendung nicht vorbereitet. Also seht mir das nach. Wenn da Themen waren, die ihr gerne besprochen haben möchtet, dann sehr, sehr gerne melden. Ansonsten natürlich klar jetzt noch die Prognose bei den Blackhawks. Also ich meine, ich will jetzt nicht durch die anderen alle durchgehen. Die sind für mich das schlechteste Team in der NHL. Sie sind das schlechteste Team damit auch im Westen und natürlich in der Central. Ich erwarte nicht, dass sie in irgendeiner Form irgendetwas mit Playoffs oder sonst was zu tun haben. Würde mich fast wundern, wenn sie wesentlich mehr Punkte als diese 61 sammeln. Das wäre dann schon eher sensationell, glaube ich. Und ja, dann muss man abwarten, was im Sommer möglich ist an Draftpick und auch an Free Agents. Das war die Vorschau auf die Chicago Blackhawks 25-26. Es geht morgen weiter, morgen oder in der nächsten Ausgabe, ich weiß gar nicht, ob das dann morgen von mir gepostet wird, mit den St. Louis Blues, auf die ich dann schaue in der Central Division. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.